So, jemand ist mute gestellt. Das habe ich nicht gesehen. Amen. Lob den Herrn. So, es ist gut, wenn möglich, die zweite Versammlung morgen, könnt ihr alle Heiligen die Gelegenheit geben, jeder etwas auszuteilen und mitzuteilen, was der Herr zu euch gesprochen hat. In Jesaja. Ich glaube, das wird sehr reich sein und sogar notwendig. Amen. Heute Abend gehen wir zum Kapitel 9. In Seite 6, zuerst mal den oberen Teil, Nummer 6, der auferstandene und aufgefahrene Christus. Und zwar dieser Satz ist sehr, sehr wichtig. Hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat. Wir haben schon darüber geredet. In Jesaja 8, 17 bis 18 heißt es noch ein zusätzlicher Satz. Wir sind Wunder und Zeichen. Es ist sehr wunderbar. Und das hat zu tun mit Kapitel 7, von dem Zeichen, was Gott uns geben wird. Und erinnere eigentlich die zwei Söhne, ihren Namen werden auch vom Herrn gegeben. Und das hat sicherlich eine sehr wichtige Bedeutung. Alles, was aus seinem Munde kommt, sind wichtig. Alle Worte. Gott wird nicht nur etwas sagen ohne Bedeutung. Ja. Und so diese zwei Namen sind die Kinder von Jesaja. Und eigentlich Jesaja ist der Herr selbst im Namen nach, dem Namen nach. Denn Jesus heißt auch, Jah ist unser Retter. Und Jesaja, gell, heißt auch, Jah, der Herr, Jahwe rettet oder Jahwe ist Errettung. Und so sehen wir, kein anderer Prophet redet so viel von der Errettung wie der Jesaja. Und sein Name ist eigentlich sehr ähnlich wie der Name unseres Herrn Jesus. Und so hier in diesem Satz, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, sind zum Zeichen und Wunder gemacht. Und hier sehen wir auch der Herr. Und Jesaja hier als Prophet ist ein Typus von Christus. Es zeigt auf Christus hin. Amen. Ja. Und dann seine Söhne sind auch ein Bild von uns allen. Aber nicht alle pauschal, die Kinder des Herrn, sondern ein Überrest. Lob den Herrn. Und wenn der Schreiber von Hebräerbrief, ich sage es noch einmal, diesen Satz nicht aufgegriffen hat und dann auf Christus hin gedeutet. Es ist sehr schwierig für uns, daraus zu sehen, was die wahre Bedeutung hier in diesem Wort ist. Aber Gott in seiner Weisheit hat es so versteckt. Und dann jemand, der Hebräerbrief geschrieben hat, hat es entdeckt. Ist das nicht wunderbar? Lobe den Herrn. Und hier in einer wunderbaren Weise im Hebräerbrief, es deutet hin auf nicht nur den Tod, sondern auf die Auferstehung des Herrn und wurde als der Erstgeborene in seinem Menschsein. Und wir sind dann seine vielen Brüder. Erinnere, in Auferstehung hat der Herr zu Maria gesagt, geht hin und sage es meinen Brüdern. Ist das nicht wunderbar? Was soll sie sagen? Ich gehe zu meinem Vater und jetzt ist es euer Vater. Zu meinem Gott und euer Gott. Das ist wirklich eine wunderbare Offenbarung. Und daher sagt auch Hebräerbrief, er, der uns heiligt und wir die Geheiligten, kommt alle aus einerlei Quelle, aus dem Vater. Und aus diesem Grund schämt er sich nicht, uns als Brüder zu nennen. Wisst ihr, liebe Geschwister, dieser Satz soll euer Herz wirklich berühren. Brüder Jesu, kannst du dir vorstellen? Ich bin sicher, ihr habt dieses Bewusstsein, der Herr ist dein Erlöser, oder? Dein Retter, dein Herr, dein Leben, das ist sicherlich kein Problem. Aber als dein Bruder haben wir ein Problem. Nee? Nennst du ihn oft Bruder Jesus? Ich glaube, keiner von euch jemals in eurem Gebet sagt, oh Bruder Jesus. Noch nicht, gell? Ja, das kommt noch. Oh Brother Jesus. Hey, how about that? How do you feel when you say, oh Brother Jesus? How do you feel? How do you... Just good? Do you have a brother at home? No, I mean brother in the flesh, do you? Hast du einen Bruder zu Hause? You have a brother, right? How do you feel about your brother? There is a special relationship. Eine besondere Beziehung. Sehr nah. Sehr vertraut. Das kann man wirklich nicht beschreiben, kann man nur erleben, oder nicht? Du sitzt hier und dein Bruder Timo. Es gibt eine besondere Beziehung zu deinem Bruder. Mein Bruder sitzt dort. Warum liebe ich ihn, weiß ich auch nicht, kann ich nie erklären. Weißt du warum? Weil wir beide von der einen Quelle kommen. Wir haben denselben Vater. Wir haben dasselbe Leben. Wir haben dasselbe Blut. Und daher gibt es eine besondere Beziehung. Tatsächlich. Und diese wunderbare Beziehung kommt zum Ausdruck in diesem Satz. Und der Schreiber von Hebräerbrief hat das herausgeholt. Und der Herr schämt sich nicht, uns als Brüder zu nennen. Ist das nicht wunderbar? Gell, diese Beziehung ist eine einmalige, wunderbare Beziehung. Lobe den Herrn. Und dann sehen wir, auf ihn, auf den Vater wollen wir vertrauen. Und jetzt kommen wir zurück hier. Viele Gläubige wollen diese Beziehung nicht haben. Denn viele Gläubige kennen nicht mal das Leben. Die Beziehung zu Gott ist eine religiöse Beziehung. Man kommt nur einmal am Sonntag, eine Stunde, geht nach Hause. Da gibt es keine Beziehung. Wirklich eine echte, innige Verbindung zu ihm. So, Johannes sagt, wer den Bruder, den du siehst, nicht liebst. wie könntest du den, den du nicht siehst, nämlich den Vater, lieben? So, diese wunderbare Beziehung beruht auf diese eine Quelle. Und das müssen wir sehen. Und das Werk, was der Herr an uns arbeiten möchte, ist ein Werk der Heiligung. Lob den Herrn, denn der Vater ist heilig. So viele Beziehungen da, wo wir ergreifen müssen, verstehen müssen. In diesem einen Vers, es ist sehr wunderbar. Aber dann, in diesem Vers zeigt es auch, dass nicht alle treu bleiben wollen. Deshalb gibt es Shear Yashub. Was bedeutet das? Ein Überrest wird umkehren, nicht nur nach Zion, sondern zu ihm. Zu ihm. Ja, lobe den Herrn. Und dann, wenn wir nicht wollen, dann kommt schnell was? Der Raub. Und eilig kommt Beute. Gericht kommt. Oh, Herr Jesus. Und zwar schnell. Und das ist ein Schrecken. Der Tag des Herrn kommt schnell. Der Schrecken des Herrn. Welch ein Zeichen und welch ein Wunder. Lobe den Herrn. Okay, es ist klar. Amen. No? Okay. Ja. Kann man nichts machen. Gut. Weitere Offenbarung über den Messias in Kapitel 9. Ja? Und er ist der Messias-König. Nicht nur der Messias. Ja. Für uns Gläubige, der Messias bedeutet nur Christus, der Erretter unserer Erlösung. Aber nicht in der Schrift unter dem Volk Gottes. Der Gesalbte bedeutet der König. Und der König ist gekommen, um sein Königreich Zion aufzubauen. Und das müssen wir sehen. Und ganz Jesaja redet so offen ist im Ziel von dem Königreich. Lobe den Herrn. Ja, jetzt gehen wir mal zum Kapitel 9. Ja. Lass uns gemeinsam lesen. Amen. Vers 5, auf Deutsch, 6 auf Englisch. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, mächtiger Gott, ewiger Vater, Friede für die Mehrung und Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in die Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wer dies tun. Amen. So wunderbar. Natürlich, Jesaja zu seiner Zeit zuerst hat nicht erkannt, dass es noch eine Periode von etwa 2000 Jahre, wo der Herr den neuen Bund einführen wird. Das war ein Geheimnis zur Zeit des alten Bundes. Und Paulus in Epheserbrief sagt, es war verborgen in Gott. Und dann erst dann offenbart durch die Apostel und die Propheten. So seine Zeit hat er nicht gesehen. Und daher haben sie alle gedacht, wenn dieser Messias kommt, wird das Königreich zugleich mit ihm kommen. Denn hier steht es geschrieben. Ja. Aber es kommt daher, weil dieses wunderbare Geheimnis des neuen Bundes zu dieser Zeit verborgen war. Ja. Das ist die Weisheit Gottes. Amen. Lobe den Herrn. Ja, aber heute müssen wir das sehen und dann können wir hier verstehen. Ja. Aber dennoch müssen wir klar sehen, was das Ziel von diesem Messias König ist. Es geht nicht nur um die Errettung und Erlösung, damit wir nicht ewig verloren gehen, damit wir dem Gericht Gottes entlaufen, dann denken sie, sie gehen alle da oben. Was wirst du da oben machen? Sie wissen nicht. Niemand kann sagen, was sie im Himmel machen werden. Wollen sie gar nicht berichten. Aber steht geschrieben, der Herr wird zurückkommen und sein Reich auf diese Erde etablieren. Und er wird König sein über alle Nationen, herrschen über sie und wir werden mit ihm auf diese Erde herrschen. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Eifer des Herrn der Heerscharen wird es tun. Das heißt, es wird sicherlich geschehen. Und daher unsere Zukunft und das Ziel muss vor Augen sehr klar gemalt werden. Wir warten auf das Kommen des Reiches. Lobe den Herrn. Und wir müssen uns vorbereiten für das Reich. Es gibt viel zu tun. Über die Nationen zu herrschen. Das ist nicht einfach. Ja, lobe den Herrn. Das müssen wir unbedingt sehen hier. Amen. Wir haben keine Zeit mehr, all das Vers und Vers zu lesen, gell? Aber Vers 5, lass uns es gemeinsam sehen, denn ein Kind ist uns geboren. Diese Wortwahl ist sehr wichtig. Ein Kind ist geboren, wie ein Mensch, ein normaler Mensch. Er ist ein Kind. Ein Kind ist geboren, das bezieht sich auf das Menschsein, auf das Menschsein des Herrn. Er ist ein wahrer Mensch. Und wir haben heute Nachmittag gesehen, wie wichtig es ist. Das brauchen wir nicht mehr zu betonen. Hier haben wir auch geschrieben, in der Outline. Und dann ein Sohn wurde gegeben, der Sohn Gottes. Als Gott ist er nicht geboren. Nein. Es wäre schrecklich, wenn wir das umtauschen. Nein, der Sohn Gottes wurde uns gegeben, er ist nicht geboren. Erinnere, der Herr hat gesagt, bevor Abraham war, was hat er gesagt?
Bin ich.
Und ja, dann ist der Sohn Gottes sicherlich nicht geboren. Johannes sagt, schon von Anfang an war er bei Gott und sogar ist Gott selbst. So, als Sohn Gottes ist er nicht geboren. Nein, du kannst nichts sagen. Deshalb haben die Juden nicht erkannt. Was? Wie kannst du Abraham sehen? Du bist nicht einmal 50 Jahre alt. Ja, also dachten sie, sie waren sehr klug. Da hat der Herr gesagt, bevor Abraham war, ich bin schon. Weil der Herr gesagt hat, Abraham wartete sehnlich, um meinen Tag heute zu sehen. Abraham, kennst du ihn? Ja, kennst du ihn? Natürlich. Er hat sogar damals schon Abraham besucht. Tja, lest die Bibel in Genesis. Ich glaube, wenn der Herr das gesagt hat, werden sie ihn gleich steinigen. Doch, du hast Abraham besucht und hat Kaffee mit ihm getrunken. Natürlich kein Kaffee damals. Ja, lob den Herrn. Gott ist wunderbar. Wir müssen sehen, wie wunderbar dieser Sohn Gottes ist, dieser Gott-Mensch. Sehr wunderbar. Er als Sohn ist eine göttliche Gabe gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt, hat er seinen einzig geborenen Sohn gegeben. Zu den Samariterinnen hat der Herr gesagt, wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wärest es, der zu dir redet, oft wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht. Und daher vertrauen wir ihm nicht ganz. Wirklich, wenn wir ihn so kennen, wie er ist, du wirst kein Problem haben, ihm zu vertrauen, zu glauben. Völlig auf ihn zu verlassen. Und weil wir ihn nicht gut gekannt haben, wir kennen die Lehre, wir kennen die Verse, aber ihn kennen wir nicht. Und daher haben wir keine Zuversicht. Wir zweifeln. Wir vertrauen auf uns selbst. Wir haben Furcht. Wir tun gewisse Dinge nicht. Und im Evangelium predigen oft haben wir Bange. Keine Zuversicht, noch Angst und so weiter. Es kommt daher, weil wir diesen Christus nicht ganz ergriffen haben. Kein Wunder, Paulus sagt, ich möchte ja ihn erkennen. Meinst du, Paulus kannte ihn nicht? Doch, aber nicht genug. Ja, nicht genug. Und daher hier, Jesaja möchte diesen wunderbaren Christus in Kürze, wenige Worte uns offenbaren. Ja. Als Mensch und als Gott. Ja. Und hier sehen wir, es bezieht sich auf die Gottheit Jesu als der einzig geborene Sohn Gottes. Und daher sagt Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir haben mit dem lebendigen Gott selbst zu tun. Manchmal wissen wir nicht, mit wem wir zu tun haben. Wir haben mit dieser wunderbaren Person zu tun, der sowohl ein vollkommener Mensch war, als auch der mächtige Gott ist. Ja. So heißt es weiter. Amen. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die ganze Herrschaft für das ganze Universum, kannst du dir vorstellen. In Offenbarung heißt, dieser Christus, er ist der Herrscher über alle Könige auf Erden. So groß ist unser Herr, der heute auf dem Thron sitzt. Nicht als Gott, sondern als ein Mensch. Das ist wunderbar. Dass Gott auf dem Thron sitzt, sage ich oft, es ist kein Wunder. Er ist natürlich Gott und als Gott sitzt auf dem Thron, ist kein Wunder für mich. Aber als ein Mensch, gleich wie du und gleich wie ich, sitzt einer auf dem Thron da oben, das ist für mich ein großes Wunder. Ja, und dieser Wunder zeigt, das ist deine Bestimmung. Das ist der Grund, warum Gott uns Menschen geschaffen hat. für ihn und mit ihm zusammen zu herrschen über das ganze Universum. Leider, heute diese ganze Welt liegt in der Hand des Argens. Ja, Satan scheinbar herrscht immer noch. Warum? Weil Gott auf uns wartet. Wenn der Herr Jesus alleine König wird und wir nicht, dann konnte er schon heute herrschen. Das ist kein Problem, er braucht nicht zu warten. Dann musst du fragen, warum, worauf wartet er? Er wartet auf uns. Ja. Erinnere, er ist nur das Haupt. Wo ist sein Leib? Das sind wir. Kannst du dir vorstellen, auf dem Thron steht, sitzt nur ein Hauptkopf. Ein Kopf, das ist ein bisschen merkwürdig, hein? Seltsam. Er wartet auf uns. Und das müssen wir erkennen. Ja, lobe den Herrn, so wunderbar. Und das ganze Ziel ist, dass er samt uns zusammen herrschen wird. Lobe den Herrn. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Nicht auf deine, besonders heute nicht. Nicht auf meine, nicht auf dem Schulter der Ältesten oder dem Papst. Es gibt sowieso keinen Papst in der Bibel. Ja, wirklich, du findest nicht. Ja. Sondern es auf seine Schultern. Wer ist mehr qualifiziert als unser Herr, alle Verantwortung und Herrschaft zu tragen? Amen. Und dann kommt es und man nennt seinen Namen wunderbar. Das Wort im Hebräischen hier, Wunder. Er ist einfach ein Wunder. Der Mann selbst ist ein Wunder. Er ist nicht nur wunderbar, er ist der Wunder selbst. Was kann er nicht machen? So eine Person, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, sogar leibhaftig. Und trotzdem ist er ein vollkommener Mensch, keine Sünde, kein Sauerteig. Ja. So wunderbar, was konnte er nicht machen? Er kann alles. Lies noch einmal die Evangelien, die vier Evangelien. Ja. Er ist erstens im Matthäus-Evangelium der König. Und im Markus-Evangelium ist er eine Sklave. Lukas-Evangelium ist er ein wahrer Mensch. Und Johannes-Evangelium ist er Gott. Ist das nicht ein Wunder? Er ist der Löwe. Auf der rechten Seite ist er der Löwe, der König. Und auf der rechten und auf die andere Seite, linke Seite, ist der was? Der Stier ist eine Sklave, ein Diener. Hat der Herr nicht gesagt, wer der Größte unter euch soll der Herrscher sein? Das macht die Welt. Aber im Himmelreich ist es ganz anders. Wer der Größte ist, soll der Sklave sein, der Diener sein, allem. Aber bei uns, wenn ich der Größte bin, dann herrsche ich. Ohne Scham über die Heiligen. So hässlich ist es. Ja. Die jungen Leute haben damals gezankt. wer im Himmelreich unter ihnen, natürlich ist der Herr der Größte. Und wenn sie wissen, dass der Herr der Größte ist, warum streiten sie noch und fragen, wer unter ihnen der Größte ist im Himmelreich, obwohl der Größte schon da steht, mitten unter ihnen? Das ist eine komische Frage. Deshalb, also so töricht sind wir oft. Aber unser Herr, er ist der Löwe Judas, sein König. Aber dieser König, als er kam, ist er der Sklave zu dienen. Er hat gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Was möchtest du lieber sein? Gedient zu werden oder zu dienen? What do you prefer, brother? To serve or to be served? What do you think is higher? To serve. Do we practice that? Very difficult. You think the workers who go to your place is there to serve? You tell me. I don't think so. I know. Ich kenne sie. Ich weiß es. Sie wollen über die Gemeinden herrschen. Aber der Herr ist nicht so. Wenn wir nur diesen Wunderperson merken und sehen und betrachten, ist ganz anderes, als was wir heute tun unter Christen in vielen Gruppen, sogar in allen Gruppen. Und was zeigt das? Das zeigt, wir kennen ihn nicht. Obwohl wir ihn glauben, ist einfach, aber ihn zu kennen, ist gar nicht so einfach. Ich glaube die Existenz von Clemens. Das ist kein Problem, ich glaube. Ich sehe ihn einmal, zweimal im Jahr. Ich weiß, das ist der Clemens. Aber ich kenne ihn wirklich nicht. Ich brauche mehr Zeit zu kennen. Ja, vielleicht muss ich kommen. Ich würde dein Nachbar sein. Diesen wunderbaren Christus müssen wir kennenlernen. Wirklich. Das ist euer Recht. Das ist euer Vorrecht. Der neue Bund zeigt und sagt, sie werden Gott kennen. Alle, von dem Kleinsten bis zu dem Ältesten. Das ist euer Bund. Das ist euer Vorrecht. Natürlich, wenn es um Theologie geht und Wissen, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, dann kann man Gott nicht kennen. Dann, es tut mir leid für die Jungen. Aber um den lebendigen Vater zu kennen, da ist keine Altersbegrenzung. Ja. Nicht wahr? Der Emmanuel ist 11 Jahre jetzt bald. Und ihre kleine Schwester ist 4 Jahre und schon 5 geworden. Beide kennen den Vater, der daneben sitzt. Nicht durch irgendeine Schule, nicht durch Bücher. Nein, du möchtest diesen lebendigen Vater kennen, du musst in die Familie hineingeboren werden. Und die Kleinste kennt den Papa genauso viel wie der Große den Papa kennt, oder? Ja, siehst du. Auf diese Weise müssen wir diesen wunderbaren Gott kennen. Amen. Das Wort ist nur eine Hilfe, aber du musst in die Erfahrung hineinkommen. Sonst wirst du ihn nicht kennen. Lobe den Herrn. Gell? So, hier sehen wir, wie wunderbar diese Person ist. Und dann Johannes Evangelium zeigt, er ist der Adler, das Gesicht des Adlers, himmlisches. Er ist von dem Schoß des Vaters gekommen. Er ist vom Himmel gekommen. Er ist himmlisch. Gott. Und doch zugleich ist er ein Mensch im Lukas Evangelium. Ein wahrer Mensch. So ausgeglichen. Daher sehen wir die Cherubim, sie haben vier Gesichter. Ja. Lob den Herrn, das zeigt, wie wunderbar dieser Christus ist. Wir können ihn nicht völlig ergreifen. Ja. Einerseits war das Lamm. Und jetzt in Offenbarung ist der Löwe Judas. Ist das nicht wunderbar? Und daher, sein Name ist Wunder. Er kann so viel tun. Dieser Mann ist ein Wunder aller Wunder. Lobe den Herrn. Und dann ist er der Ratgeber. Das gefällt mir sehr. Du brauchst nur Vergebung, ja? Du brauchst Hilfe, wenn du Schwierigkeit hast, aber er ist der Ratgeber. Wir haben schon Kolosserbrief erwähnt. In ihm, der Mann, ja, dieser Gottmensch, der weiß alles. Seine Weisheit ist unbegrenzt. Er weiß nicht nur, was heute ist, nicht nur, was die Vergangenheit ist, er weiß auch, was die Zukunft ist. Er ist, er war und er ist der, der kommt. Alle drei Zeitbegriffe, Vergangenheit, Präsenz und Zukunft, ist er. Weißt du, was morgen passieren wird? Du weißt nur, was gestern passieren wird. Nicht einmal heute Abend, später, Mitternacht, was geschehen wird. Niemand weiß. Wenn du nicht weißt, dann bist du nicht ein Ratgeber. Dann bist du nur ein Unratgeber. Ich verstehe nicht, warum so viele Christen gerne Rat geben. Wirklich. Ich wage auch nicht, Rat zu geben. Frage mal manche junge Leute. Er ist mein Zeuge. Dieser Mann hier. Früher hat er oft um Rat gebeten. Ich habe gesagt, warum nicht? Geh zu dem Chef da oben. Er gibt dir den Rat, nicht ich. So nach und nach fragt er gar nicht mehr. Und heute fast kaum mehr. Ich glaube, er hat endlich mal begriffen, ich bin ein Unratgeber. Was für einen Rat kann ich jemandem geben? Was soll ich dir sagen, was du morgen machen möchtest, wenn ich gar nicht weiß, was morgen geschehen wird? Und wer ist der Einzige, der weiß? Wenn nicht dieser himmlische Ratgeber. Wir machen uns vor, also wir so Weise sind und geben also Unrat zu den Menschen. Ich kann nur für euch beten, ich kann euch keinen Rat geben. Wenn, dann weiß es nicht was. Man kann vielleicht allgemein über was reden, aber wirklich, was ihr machen sollt, geht zu ihm. Ich heiße John. Ich heiße nicht Ratgeber. Da ist einer, der Ratgeber heißt. Und wenn du ihn kennst, dann gehst du zu ihm direkt. Tue das. Ich möchte euch sagen, gemäß der Erfahrung, wenn du zu vielen Unratgeber gehen und möchtest das hier hören, das hören, hier noch hören, das hören, am Ende bist du ganz verwirrt und bekommst nur einen Ratten. Ein Rat. Auf Englisch. Eine Ratte. Und es stinkt. Ja. Das ist so geschehen. Die Wahrheit vom Herrn wirst du nicht hören, du hörst von ihm, von ihm, von ihm, von ihm. Am Ende, was du empfängst, ist nicht mehr die Wahrheit. Und daher lerne, zu ihm zu gehen. Er sagt dir die Wahrheit. Und daher Johannes Kapitel 2, Vers 27 oder Vers 20 und 27 heißt die Salbung, die ihr von ihm, von dem Heiligen empfangen habt, der bleibt in euch und lehrt euch über alles und ist Wahrheit und ist keine Lüge. Die Salbung wird euch niemals anlügen. Aber Menschen, ja. Er heißt der Ratgeber. Lobe den Herrn, geh zu ihm. Lerne, hab ein Ohr zu hören, was der Geist zu uns sagen will. Ja. Und wenn wir besonders als Priester in diesem Priesterdienst, diesen Dienst ausüben, umso mehr werden wir diese Urim und Thummim in dieser Brusttasche von dem hohen Priester allerlei Anweisungen geben, empfangen. Was kann ich mehr sagen? Ja, diese wunderbare Ratgeber müssen wir alle kennenlernen. Aber viele sagen, ich höre ihn nicht. Nein. Dann sage zu ihm, hör, heile meine Taubheit. Gib mir bitte ein Ohr zu hören. Ich brauche Heilung. Dann lernst du, ein Mensch zu sein, die keine Gossip hören möchte. Keine unsinnige Sache hören. Diese Geschwätze. Was? Wirklich, ja? Was hast du gesagt über ihn nochmal? Aber wenn der Heilige Geist spricht, dann, ich höre gar nichts. Aber wenn jemand schwätzt über den anderen, du bist ganz Ohr, du hast sogar Elefantenohr. Plötzlich ist dein Ohr so groß da, du hörst alles. Wenn wir so einer sind, dann denk nicht, du hörst die Stimme des Heiligen Geistes. Und wir müssen alle lernen. Mein Ohr muss gerettet sein. Mit dem Blut von dem Weihopfer. Hier. Ja. Einerseits, wir müssen alles, was böse ist, Lüge ist, wegfiltrieren. Ein Filter muss einbauen. Alle schlechte Stimme und alles. Heute gibt es doch diese Noise Cancellation. Ja, heißt es auf Deutsch?
Ha?
Ja, okay. Geräuschreduzierung, okay. Was es immer heißt. Aber ihr wisst, was es ist. Müssen wir Lüge löschen, Lüge reduzieren, Geschwätz reduzieren, müssen einbauen da. Und nur lasst die Stimme des Heiligen Geistes durchkommen, und zwar in aller Klarheit sogar, verstärkt. Herr, baue das in meinem Ohr ein. Ich möchte nicht alles glauben, nein. Nein. Und das müssen wir üben und lernen. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte von dir die Anweisung bekommen. Lob den Herrn, welch ein Ratgeber. Amen, Herr. Natürlich, dann kommt es weiter, der Mächtige. Gott. Jesaja hat in anderen Kapiteln so klar gezeigt, wie mächtig unser Gott ist. Dann brauchen wir keine Furcht, wenn Immanuel, Gott mit uns ist, und er ist der mächtige Gott. Was kann wieder uns sein? Wer kann uns was machen? Es ist egal. Weißt du, die Leute können alles tun, alles sagen. Lass dich nicht aufregen, sondern vertraue dem mächtigen Gott. Wir brauchen uns nicht zu verteidigen. Warum? Weil der mächtige Gott für uns kämpft, wenn es um einen Kampf geht. Aber wir müssen auf seiner Seite stehen. Das ist wichtig. Und wir haben einige Kapitel, einige Verse schon vorher gelesen, vor der Konferenz noch beim Gebet. Er ist der mächtige Gott. Wenn du ihn kennst als Gott, dann brauchst du keine Furcht zu haben vor irgendeinem Problem oder Schwierigkeit. Ja, schau mal die Geschichte von dem Volk Israel da aus Ägypten herauszuziehen. Sollen sie Angst haben? Nein. Und wer hat gewirkt? Der mächtige Gott. Ja. Und als Pharao sie nachgejagt sind, was ist geschehen? Wer kann